Ich wünsche euch einen frohen vierten Advent. Noch ist ja nicht richtig Weihnachten, aber wir nähern uns an. Und heute habe ich eine sehr spannende Geschichte wieder mitgebracht, die, ich glaube, uns allen gut gefallen wird und hoffentlich am Ende auch ein wenig mehr in die Weihnachtsfreude, von der man ja auch spricht, mit hineinnimmt. Bevor ich die aber erzähle und bevor wir uns ein paar Gedanken machen, möchte ich beten. Vater im Himmel, danke für diesen Sonntag und danke, dass vierter Advent ist, für diesen Tag, der kurz vor Weihnachten nochmal den Blick auf die Zeit davor richtet, auf die Freude darauf, dass Weihnachten kommt, dass du in diese Welt gekommen bist. Und wir laden dich ein, dass du auch heute hier zu uns kommst und mitten unter uns bist mit deinem Geist. Amen. Manche wissen von euch, ich bin ja in eine Familie nun hinein versetzt worden, eine norwegische Familie. Und das bedeutet auch immer, dass man sich irgendwie zu royalen Verhältnissen verhalten muss. Denn Norwegen ist ja nach wie vor eine Monarchie, also fast. Sie haben einen König und es geht so ein Riss sozusagen durch das norwegische Land. Es gibt nur Leute, die sind pro-monarchisch und es gibt Leute, die sind gegenmonarchisch. Das geht auch manchmal durch die Familie sogar, dieser Riss. Die einen feiern den Geburtstag des Königs und der Königin und der Prinzen und Prinzessin und die anderen, weiß ich nicht, was die machen an dem Tag, zumindest nichts feiern. Und es ist ja spannend, so dieses Thema der Könige, wir haben ja heute eigentlich keine so eine richtige Vorstellung davon. Wir kennen eigentlich zumindest in unserem Breitengraden nur so die Royalen so als Gazettenfüller, die irgendwie das Leben führen, was wir uns alle wünschen oder vielleicht auch gerade nicht. Und sehr viele Zeitungen leben davon, dass es noch irgendwie royale Menschen gibt. Aber so richtig eine Bedeutung messen wir dem ja nicht dabei. Das ist eher was Lustiges für uns oder was Skurriles oder irgendwie was ein bisschen Märchenhaftes. Und wenn wir dann jetzt im Advent so viele Lieder singen über Könige, auch jetzt haben wir ja schon gleich wieder zweimal mindestens gesungen, wo von Königen die Rede ist, dann fragt man sich, was ist das eigentlich für ein König, von dem da die Rede ist? Also über welche Könige geht es hier? Reden wir jetzt von König Harald oder reden wir von welchem König? Um wen geht's? Warum singen wir überhaupt über Könige? Und was müssen wir uns für einen König vorstellen? Und ich habe letzte Woche angefangen, eine Geschichte zu erzählen aus dem Buch der Könige. Das Buch gibt es ja so auch in der Bibel. Es gibt es in zwei Teilen. Das erste Buch der Könige, das zweite Buch der Könige. Und dieses Buch der Könige ist so eine Abhandlung über alle Könige der Juden und des Volkes Israel. Die haben sich ja irgendwann getrennt in zwei Königreiche. Und da wird dann kurz berichtet, war es ein guter König, war es ein schlechter König, was hat er gemacht. Die werden dann immer alle verglichen mit David, der so der Überkönig ist, das Vorbild für alle anderen und keiner kann da mehr irgendwie ranreichen. Und mitten hinein aber in diese Geschichte der Könige platzen zwei Personen, die da eigentlich nichts zu suchen haben, weil sie keine Königsherkunft haben. Sie stammen von keinem König ab, keiner kennt sie, keiner weiß, was mit ihnen anzufangen. Aber dass die so in diesen Büchern der Könige auftauchen, hat damit zu tun, dass die Schreiber dieser Bücher kein Interesse daran hatten, irgendeine Monarchie zu festigen. Nein, diese Königsbücher sind eigentlich sowas wie eine sarkastische Beschreibung der Könige. Also nicht viel anders als die Gazetten heute. Die haben nicht vor, irgendwie die Könige hochzuloben, die Könige in den Himmel zu schreiben, mit Samthandschuhen anzufassen. Nein, die Autoren, ihre Macht besteht darin, dass sie alles sagen dürfen über die Könige, was sie wollen. Und dass sie mittendrin zwei Personen auftauchen lassen, nämlich Elia und Elisa, die da eigentlich nichts zu suchen haben, wenn man das mit der royalen Geschichtsschreibung denn wirklich ernst nehmen würde. Die Geschichte, die ich heute erzählen möchte, handelt wieder von so einem Moment, von so einem Vorfall. Die zeigt uns, was passiert, wenn sich das Fußvolk einmischt in die Geschicke der Könige, in die Geschicke der Kriegsgeneräle, die waren ja auch sehr wichtig, und zwar in Gestalt von einem jüdischen Sklavenmädchen, Hofbediensteten und in der Gestalt von dem Prophet Elisa, der mit dem Zauberstab und dem Zaubermantel. Noch stärker als Elias Zauberstab und Zaubermantel. Ich habe die Geschichte zwar für euch zum Mitlesen abgedruckt, aber ich werde sie einfach nacherzählen. Dann kann ich so ein paar Sachen highlighten und es ist vielleicht ein bisschen kurzweiliger, als wenn wir jetzt diesen Text zusammen lesen. Aber ihr könnt es gerne nochmal dann nachlesen. Also die Geschichte geht so. Es gibt diesen Kriegsgeneral, diesen hohen Bediensteten im Militär des Königs von Aram, des Königs der Aramäer oder Aramiter, und der heißt Naaman. Und Naaman wird krank. Naaman kriegt Aussatz. Und das ist eine Krankheit, die damals wie heute wahrscheinlich auch die Karriere beendet. Naamans Frau hat jedoch eine Sklavin, die sie gefangen genommen haben beim letzten Feldzug in Israel. Und diese junge Frau gibt ihrer Herrin einen Tipp und sagt, ihr müsst nach Israel gehen, da gibt es diesen Propheten bei euren Feinden und der kann Wunder tun. Aber wie das halt so ist, wenn man in royalen Gefilden sich bewegt, Naaman hört nicht wirklich auf diese israelische junge Sklavin. Er hat überhaupt kein Interesse daran, wer dieser Prophet ist. Nein, er geht jetzt zu seinem König hin und sagt, ich habe da gehört, in Israel, da können sie Kranke heilen. Und der König sagt, das klingt gut, weil ich brauche dich noch. Ich schreibe einen Brief an den König von Israel und in diesem Brief schreibe ich, dass er sich doch bitte um deine Angelegenheit kümmern soll. Und Naaman wird losgeschickt mit jeder Menge Gold und Silber und schönen Mänteln im Gepäck und kommt also am Hof des Königs von Israel an. Eigentlich ein Feind des Königs von Aram, aber das scheint in diesem Fall keine Rolle zu spielen, weil er viel Geld dabei hat. Aber der König von Israel hat überhaupt kein gutes Gefühl, als dieser Naaman auftaucht mit seinem Aussatz. Wir lesen in Vers 7, als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könne, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Also der König von Israel hat sofort, der gehen sofort die Alarmglocken an, er sagt, das ist eine Falle. Hier geht's wieder um Krieg. Und es zeigt die ganze Hilflosigkeit von diesem König, und das ist natürlich bewusst so aufgeschrieben in diesem Buch der Könige, dass die herkömmlichen Mächte im Angesicht von Hunger, Krankheit, Elend, wir haben da letzte Woche schon viel drüber gehört, keine Macht haben. Die können damit nicht umgehen. Er zerreißt seine Kleider und das Einzige, was er hat, ist jede Menge Wut und jede Menge Angst. Er fühlt sich provoziert. Und er kommt auch überhaupt nicht auf die Idee, mal nachzufragen, ja gut, hast du denn vielleicht gehört, an wen ich mich hier wenden soll, Naaman? Nein, von Elisa ist bis jetzt keine Spur. Der, um den es ja geht, dieser Prophet aus Israel. Das heißt, der König von Israel kommt gar nicht auf die Idee, ihn um die Hilfe zu bitten. Nein, Elisa selber muss zum König gehen und seine Hilfe anbieten. Er sagt zu ihm, hier, ich kann vielleicht was machen und schick ihn einfach zu mir. Gesagt, getan. Naaman mit seinem ganzen Hofstaat, mit all den tollen Mänteln, Gold und Silber und jede Menge Pferden und so weiter, kommt zu Elisas bescheidener Hütte. Aber Elisa hat Besseres zu tun, als sich um diesen Naaman zu kümmern. Er schickt lediglich seinen Diener raus und sagt, geh 7-mal in den Fluss Jordan und tauch dich unter und du wirst gesund. Also ein bisschen so wie, leg dich schlafen und nimm 2 Aspirin. Das ist so ein bisschen die Anweisung, die hier kommt. Und das ist eine Anweisung, die ist natürlich nicht im Sinne von Naaman. Denn Naaman hat gedacht, er wird jetzt hier mit allen Ehren empfangen. Also der König hat ihn irgendwie empfangen. Und wenn das so ein großer Prophet ist, der wird doch sicherlich auch irgendwie ein paar Leute haben, die jetzt mal für ihn dann den Tisch bereiten können, die ihn zumindest wirklich mal richtig ernst nehmen. Also als Arzt muss er ja dann doch auch irgendwie mal zuhören und sich die Geschichte mal richtig anhören, wie dreckig es ihm geht. Und dann passiert aber, dass der Diener rauskommt. Er soll sich 7-mal untertauchen. Er sagt dann auch, da hätte ich doch überhaupt nicht nach Israel gehen müssen. Wir haben viel bessere Flüsse, da wo ich herkomme. Wieso soll ich ausgerechnet mich im Jordan untertauchen? Der ist doch dreckig und gar nicht so schön. Und er macht auf dem Absatz kehrt, denn so geht man nicht mit einem Mann seiner Statur und seiner Wichtigkeit um. Dafür hat er sich jetzt auf den Weg gemacht nach Israel. Jetzt wissen alle, er hat Aussatz. Und dann hat das mit Menschen zu tun, die nicht wissen, was sich gehört, die nicht wissen, was das Protokoll sagt, wie man sich benimmt. Aber Naaman hat glücklicherweise ein paar Knechte, ein paar Bedienstete, die mit ihm gekommen sind, und die beknien ihn jetzt und sagen zu ihm, sprechen ihm mit dem sehr nahestehenden Wort an, Vater, so denk doch noch mal nach. Wenn dich Elisa darum gebeten hätte, irgendwas Fantastisches zu tun, dann hättest du es doch auch gemacht. Wie viel mehr kannst du es tun, wenn er dich einfach darum bittet, dass du 7-mal untertauchst? Das kannst du doch zumindest mal probieren, wenn du danach vom Aussatz befreit bist. Und nach langem Gerede lässt sich Naaman beknien. Er steigt in den Jordan, taucht 7-mal unter und das Wunder passiert. Er wird auf den Schlag gesund. Der Aussatz wird einfach abgewaschen. Und jetzt ist er natürlich, hat er eine völlig andere Meinung über Elisa, freudestrahlend steigt er aus dem Fluss, geht wieder zu Elisas Hütte, geht diesmal direkt rein und sagt zu Elisa, was kann ich dir dafür bezahlen, dass du mich jetzt geheilt hast? Wie viel Geld möchtest du haben? Hier, ich habe alles dabei, kannst dir was aussuchen. Aber Naaman blitzt ein zweites Mal ab. Denn Elisa sagt, ich will kein Geld. Ich will überhaupt nichts von dir. Ich habe überhaupt kein Interesse an diesen Dingen, die du mir gerade anbietest. Und die Geschichte endet dann so, dass Naaman und Elisa haben noch ein kurzes Gespräch. Naaman sagt dann zu ihm, dann gib mir wenigstens deinen Segen mit. Du weißt ja, ich bin an diesem Hof mit diesem König, der betet diesen fremden Gott an. Rimmon heißt der Gott. Ich muss mit dem immer in den Tempel gehen und diesen Gott anbeten. Ist das okay, dass ich das weiterhin mache? Und Elisa sagt nur, ja, zieh hin in Frieden. Das scheint eher ein kleines Problem zu sein. Das ist die Geschichte von Naaman und Elisa. Und bevor ich jetzt gleich die Brücke zum Advent schlage, denn das habe ich heute noch vor, möchte ich kurz ein paar spannende Aspekte noch festhalten von dieser Geschichte. Also zum einen, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, das wird sehr, sehr deutlich hier in dieser Geschichte, dass der König eigentlich eine Witzfigur ist. Eigentlich sind beide Könige Witzfiguren. Die wissen nicht so richtig umzugehen mit dem Leid ihrer Bediensteten. Die herkömmlichen Machtstrukturen sind hilflos. Der König zerreißt einfach sein Kleid, ist verzweifelt, weil Krankenheilung ist nicht in seinem Repertoire. Er kann keine Kranken heilen. Und auch bei Naaman sehen wir, der ist gewohnt, dass alles nach Protokoll geht, nach Vorschrift. Der weiß, wie man sich verhält. Der weiß, wie man sich zu verhalten hat. Und er weiß, dass was hier passiert, das ist gegen das Protokoll. Und das kann man mit ihm nicht machen. Aber spätestens, als er das zweite Mal abblitzt bei Elisa, wird deutlich, dass Elisa, das Gottes Fußvolk, wie ich es am Anfang genannt habe, kein Interesse hat an Geld und kein Interesse hat an teuren Gewändern. Und das ist ein Problem für die herrschenden Mächte. Das ist ein Problem für die Leute, die wissen, wie das Protokoll funktioniert. Denn wenn das Protokoll nicht eingehalten wird, dann gibt es ja auch keinen Ausgleich für das, was passiert. Dann steht man irgendwie in der Schuld der anderen Person. Es bleibt was offen. Und das ist gefährlich, weil wenn die Ärmsten der Armen, wenn die, die nichts haben, wenn die, die keine Bedeutung haben, wenn man denen nichts mehr geben kann, weil sie einfach sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, bleib mit deinem Geld, wo du bist, dann hat man auch keine Macht mehr über sie. Und Elisa handelt genau in diesem alternativen Machtspektrum, kann man sagen. Er ist frei von Zwängen, von irgendwelchen Protokollen, von den Dingen, die sich gehören, Geld, Geschenke, der Hofstaat, haben für ihn keine Bedeutung. Und noch eine Sache fällt auf. Die entscheidenden Wegweiser in Naamans Heilung sind eine Sklavin und diese Diener, die ihn mehrfach anflehen müssen, damit er diesen Therapieplan einhält. Das Fußvolk. Menschen, die keinen Status haben. Das sind die Menschen mit Durchblick in dieser Geschichte. Und besonders spannend finde ich ja diese Argumentation der Diener von Naaman, die ja sagen, also wenn er dich jetzt nach was Großem gefragt hätte, wenn er jetzt gesagt hätte, du musst 3-mal von diesem Berg runterspringen und du wirst dir nicht die Knochen brechen, sondern du wirst gesund werden, dann hättest du es ja wahrscheinlich auch gemacht. Aber diese kleine Sache, probier's doch mal aus. Ihr Blick auf die Situation von Naaman ist ungetrübt durch die Protokolle der Mächtigen und durch das, was man sich gehört. Warum? Sie sind pragmatisch, weil sie sind es ja gewohnt, dumme Befehle von oben zu bekommen, die sie einfach ausführen müssen. Also wenn Naaman zu ihnen gesagt hätte, geh du doch baden für mich, dann hätten sie es gemacht. Sie müssen es tun. Das ist ihr tägliches Brot. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser Geschichte. Also ich finde die unglaublich faszinierend. Ich finde sie total aktuell. Ich finde sie ist praktisch für jetzt und heute für mich. Denn ich selber muss sagen, ich bin auch jemand, der sich gerne ans Protokoll hält. Und ich weiß ganz gut, was ich gehört und was ich nicht gehört. Ich habe hohes Fremdschampotenzial. Und ich finde es auch komisch, wenn ich nicht was zurückgeben kann. Wenn mir jemand was schenkt und ich kann nicht gleichermaßen etwas zurückschenken. Das Protokoll gibt mir Sicherheit. Die Regeln, die moralischen Gesetze, die das, was man so unter gesundem Menschenverstand versteht oder vielleicht auch einfach, was kulturell bei uns angemessen ist, das hilft mir davor, dass ich mein Gesicht nicht verliere. Keine unangenehmen Situationen, keine Überraschung. Leider verpasst man so sehr oft die Spannmomente, wo Gott handelt, wo Gott eingreift. Ich habe letzte Woche schon Walter Brüggemann, einen klugen Mann, zitiert, der sagt über den Advent, und jetzt kommen wir nämlich zum Advent, der Advent ist eine Zeit, in der ich etwas von meiner Kontrolle abgebe, um das Unmögliche von Gott zu empfangen. Der Advent ist eine Zeit, in der ich etwas von meiner Kontrolle abgebe, um das Unmögliche von Gott zu empfangen. Im Advent geht es um Kontrollverlust. In dieser Geschichte von dem Kind, was auf die Welt kommt, passiert nämlich genau das. Am deutlichsten wird es, wenn man einmal das Buch des Evangelisten Lukas liest, das Lukas-Evangelium. Denn Lukas hat ähnlich wie dieser Schreiber von diesen Königsbüchern, der hat so diese Untertöne, diese subtilen Untertöne drauf, die zeigen, dass alles, was an Macht, an herkömmlichen Rollen, an herkömmlichen moralischen Vorstellungen da ist, dass das alles keine Rolle mehr spielt, wenn Jesus auf diese Welt kommt. Ein fantastisches Beispiel ist das dritte Kapitel. Dort wird uns Johannes der Täufer vorgestellt. Und es ist ganz interessant, wie Lukas das macht. Er schreibt, im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiaphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Er beginnt mit der großen Aufzählung aller herrschaftlichen Figuren und der wichtigsten religiösen Männer seiner Zeit, natürlich alles Männer. Und plötzlich mitten hinein kommt dieser Prophet Johannes, von dem noch nie jemand etwas gehört hat. Der Sohn von, ich muss nochmal nachschauen, Zacharias, nee, Moment, Zacharias, genau. Keiner hatte je von ihm gehört. Und was Lukas hier sagt ist, wen interessiert Kaiser Tiberius? Wen Pontius Pilatus? Wen Herodes? Wen Hannas und Kaiaphas? Niemand. Wen interessiert das Protokoll? Johannes ist interessant. Dieser Prophet. Und so geht das weiter im Lukas-Evangelium, denn nach Johannes kommt Jesus. Und als Jesus geboren wird, wird er ja nicht als Hochwürden geboren, er wird im Stall geboren. Durch den unbedeutenden Teenager Maria. Da haben wir vorhin schon ein paar Worte gehört, was diese Maria sagt. Und Jesus hält sich auch nicht ans Protokoll. Sein ganzes Leben ist eigentlich davon geprägt, dass er ständig an diesem Protokoll scheitert oder ganz bewusst dieses Protokoll hinterfragt. Sein erster Auftritt in Nazareth, kurz nachdem Johannes auftritt, ist der erste Auftritt von Jesus in Nazareth, sorgt für einen riesigen Aufruhr, bis dahin, dass seine ehemaligen Nachbarn, also die Nachbarn seiner Eltern, die da noch wohnen, ihn umbringen wollen. Wie macht er das? Warum wollen sie ihn umbringen? Was macht sie so wütend? Weil er ihre herkömmlichen Strukturen, ihre Wege, ihre Kultur, ihre Religion hinterfragt. Für die Leute aus Nazareth stand fest, ein Zimmermannssohn bleibt ein Zimmermannssohn, das wird kein Messias. Und wenn dieser Jesus uns hier was erzählen will, das kann nicht sein, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und interessant ist, wie Jesus dann das Fass zum Überlaufen bringt, also wo es dann wirklich, wo sie die Messer zücken. Da wird nämlich unser guter Freund Naaman erwähnt. Jesus erwähnt Naaman und er sagt, es gab viele Aussätzige zur Zeit des Propheten Elisa. Der einzige, der rein wurde, ist Naaman der Syrer. Betonung liegt auf Naaman der Syrer, kein Israelit. Mit anderen Worten, was Jesus hier sagt, eure Abstammung ist egal, spielt keine Rolle mehr. Das, worauf ihr euch so viel einbildet, dass ihr euren Stammbaum bis ins letzte Glied verfolgen könnt. Übrigens, Lukas hat auch einen alternativen Stammbaum. Der richtet sich nicht nach den royalen Stammbäumen, der hat einen alternativen Stammbaum. Sehr interessant, die mal zu vergleichen. Die gute Nachricht von Jesus lautet, dass die Menschen, die keiner auf dem Schirm hat, die nirgendwo dazugehören, die keine Rolle spielen, die Ausländer wie Syrer, die sind drin. Das sind die, die geheilt werden. Das sind die, die Gott anschaut. Und das, obwohl Naaman ja auch so ein Protokoll-Fetischist ist. Die gute Nachricht von Jesus ist eine gute Nachricht für die, die wirklich auf die Hilfe von Gott angewiesen sind. Es ist eine gute Nachricht für die, die nirgendwo dazugehören. Jesus kommt in einem Stall zur Welt. Diesen König, den wir gerade besungen haben, wird nicht in einen Palast geboren. Er wird an einem Ort geboren, wo Tiere hausen, wo es stinkt, wo es kalt ist. Es ist auch keine schöne Geburt. Sein Leben ist von Anfang an bedroht. Wir lesen von Herodes. Herodes, einer mit der herkömmlichen Macht, der bringt einfach mal alle neugeborenen Jungen um, weil er Angst hat vor diesem König, von dem er nicht gehört hat, aber es könnte ja jemand sein, der seinen Thron bedrohen kann. Und das zieht sich durch sein ganzes Leben, bis er ans Kreuz geht. Das Kreuz ist eigentlich der ultimative Beweis dafür, dass die herkömmlichen Machthaber keine Macht mehr haben, denn sie kreuzigen Jesus, sie schaffen ihn aus dem Weg. Und damit startet eigentlich erst alles. Damit beginnt das Wunder. Sie wissen sich nicht anders zu helfen, als dem Protokoll zu folgen, dass die Gotteslästerer, die Aufrührer, die müssen sterben. Aber heute, am 4. Advent 2018, können wir konstatieren, dieser Jesus ist nicht mundtot zu kriegen. Er ist vielleicht sogar mächtiger als je zuvor. Aber nicht durch die Unterstützung der heutigen Machthaber, sondern an den Orten, wo keiner hinschaut. Dort finden sich Christen. Dort finden sich Menschen, die diesem Jesus nachfolgen, die das in die Tat umsetzen, was er vorgelebt hat. In den Winkeln der Welt, die keine Rolle spielen. Die Nachricht heute zum 4. Advent lautet, dass die Protokolle dieser Welt keine Bedeutung haben. Es geht nicht darum, das zu tun, was sich gehört. Das, was alle tun. Es geht nicht darum, das zu tun, was man so macht, damit man nicht auffällt. Die toten Worte der Protokolle werden ausgetauscht durch das lebendige Wort Gottes, das Mensch wird. Gott selbst wird Mensch. Und jede Person, die mit diesem Wort Gottes in Berührung kommt, wird verändert, bis heute, ohne Ausnahme. Ich komme zum Schluss dieser adventlichen Botschaft. Ich möchte jetzt eine etwas vielleicht ungewöhnliche Einladung aussprechen, aber ich finde, es bietet sich einfach an. Durch diesen Text, den wir gelesen haben und auch durch das, was ich gerade gesagt habe. Naaman, kurz nochmal zurück zu ihm, taucht 7-mal unter im Fluss Jordan. Das ist der gleiche Fluss, in dem auch später Jesus getauft wird, durch Johannes den Täufer. Und ich möchte dich tatsächlich heute einladen, einmal über das Thema Taufe nachzudenken, solltest du noch nicht getauft sein. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, einen Schritt in diese Richtung zu tun. Wir werden jetzt nicht heute taufen, dazu ist es zu kalt, weil wir müssten rausgehen. Aber du kannst zum Beispiel direkt nach dem Gottesdienst zu mir kommen und wir machen einen Termin aus. Die Taufe ist nämlich auch so einmal ist es ein symbolischer Akt der Reinigung, aber es ist auch ein ganz reeller Akt eines Untertauchens, eines Eintauchens in eine neue Weltordnung. Und wir sehen am Beispiel von Naaman, das kostet Überwindung. Das ist auch heute noch so. Naaman hat das Gefühl, dass das, was von ihm gefordert wird, unter seiner Würde ist. 7-mal untertauchen im Fluss Jordan, nicht mit mir. Und das kann mit der Taufe ähnlich sein. Wer heute getauft wird, der sagt ja den herkömmlichen Wegen, den herkömmlichen Mächten goodbye. Und das ist vielleicht erstmal ein bisschen peinlich. Also bis dahin, dass man da irgendwie in Badehose mit weißen Klamotten steht und alle können sehen, ob man ein Bäuchlein hat oder nicht. Wer sich taufen lässt, gibt Kontrolle ab. Wer sich taufen lässt, sagt, ich bin bereit für Überraschung. Wer sich taufen lässt, erlebt, dass am anderen Ende des Auftauchen Freiheit ist. Reinigung ist, diese neue Weltordnung ist. Dass das, was uns hier immer sagt, dass man so handeln müsste, spielt dann keine Rolle mehr, weil diese Regeln bei Gott keine Rolle spielen. Ich komme zum Schluss. Ich möchte die Predigt mit einem Psalm beenden, mit einem adventlichen Lied beenden. Das spricht nämlich auch von dieser neuen Ordnung. Psalm 146. Das könnt ihr gerne auch mitlesen. Er bringt es viel besser zum Ausdruck, als ich es je könnte. Wir lesen da. Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, Politiker, wichtige kulturelle Menschen, eure Vorgesetzten, die anderen. Das sind alles Menschen. Die können ja nicht helfen. Des Menschengeist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehen, der Herr richtet die auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. Halleluja. Amen.